Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV die Rückkehr von Helmut Jonen alias Waikiki 5800 aus Bonn und damit sofort rüber nach Bonn und ein kurzes Hallo. Hallo Helmut.
Ja, hallo Tobias. Schön, dich zu sehen und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch, wobei wir in unserer Vorbesprechung auch schon gesagt haben, wir wollen über deine jüngsten Käufe kurz sprechen und fangen mal ein bisschen damit an, dass man eben auch in unsicheren Zeiten eben auch immer mal wieder ein bisschen nachjustieren kann in seinem eigenen Portfolio. Und danach wollen wir noch ein bisschen über unruhige Zeiten an sich sprechen, in denen man sich eben auch trotzdem irgendwie weiter aufstellen muss. Aber bevor wir das alles tun und bevor uns allen in diesem Format auch wieder klar wird, dass das natürlich nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken zu tun hat, hören wir ganz kurz den Chief Economist von Scalable und Christian Verhoel, eine Person, der Disclaimer, bitte.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir jetzt auch den Disclaimer gehört haben, Helmut, kommen wir direkt zu einem ersten Unternehmen, in dem du dich letztens nochmal weiter engagiert hast. Du warst ohnehin schon investiert, was auch ein bisschen mit deinem beruflichen Hintergrund zu tun hat. Du hast ja lange in Asien auch gearbeitet und wir haben diesen Wert auch im Depot CK Hutchison, die sich naja, in den letzten Monaten zumindest ganz erfreulich entwickelt hat. Aber wenn man so eine etwas längere View einnimmt, dann ein wenig hinter den Erwartungen, die man vielleicht bei diesem Unternehmen hatte, zurückgeblieben sind. Dennoch hast du deine Position vergrößert und die Frage, die sich hier jetzt stellt, was waren deine wesentlichen Punkte, warum du hier gesagt hast, hier baue ich nochmal mein Portfolio etwas aus?
Ja, also ich bin ja ein Investor, der sehr stark werthaltige Investments generell versucht zu finden. Und ich sage mal, eins der Hauptargumente von CK Hutchison ist natürlich eben die Bewertung des Unternehmens. Wenn ich mir zum Beispiel das Price-to-Book angucke, was deutlich unter Book-Value, also die, je nachdem, wo der Aktienkurs da ist, schwankt das im Moment so zwischen 0,3 und 0,5. Also das ist schon sehr, sehr, sehr preiswert. Man muss natürlich sagen, das Unternehmen ist notiert eben die Hauptnotiz in der Börse Hongkong. Das ist ja überhaupt ein Aktienmarkt, der sich sehr schwer getan hat, eben im Aufwärtstrend der letzten Jahre. China, Hongkong läuft ja halt einfach nicht so gut. Jetzt muss man sagen, natürlich, wenn man sich jetzt mal ein bisschen mit CK Hutchison eben etwas tiefer beschäftigt, natürlich, das Unternehmen hat seinen Sitz in Hongkong, aber es hat ja auch umfangreiche Aktivitäten eben nicht nur in Hongkong und China. Ich meine, ich glaube, den wenigsten ist bewusst, dass, ich sag mal, ungefähr die Hälfte oder sogar knapp etwas über die Hälfte des Gewinnes von CK Hutchison aus Europa und England kommen. Ja. Und der Rest verteilt sich dann eben auf Asien und Australien. Wenn man jetzt mal so sieht, dieses Mainland China, das ist, wenn man sich jetzt mal eben die 24er Zahlen anguckt, ja, dann ist da der Anteil des EBITDAs eben, ich sag mal so, irgendwie 3-4%. Ja, also das ist ein Beteiligungs-, also ein Unternehmen, das eben in Investmentbeteiligungen eingeht weltweit und was eben, ich sag mal, natürlich ein starkes Exposure in Asien hat, aber es ist eben nicht nur Asien, es ist eigentlich ein globales Portfolio.
Ja, und du hast ja eine ganz wichtige Sache bei dem Unternehmen schon angesprochen, die ich ja immer total spannend finde. Wenn mir ein Unternehmen signalisiert, dass eben der Wert der Assets, die es hält, eben eins ist und die Kursnotiz dann eben auf einem Level ist, wo man sagt, naja, es ist eben bei 0,3, also Dezember 24 wird angegeben, dass der Book Value bei 17 Euro umgerechnet war und die Aktie notiert im Moment eben bei 5,71 und da wird ja schon ein ganzes Stück deutlich, dass es hier offenbar Wertaufholungspotenziale gibt, aber möglicherweise auch mal das ein oder andere, wo man auch im Portfolio wiederum sich Gedanken macht, Dinge zu verändern. Und eine aktuelle Sache, also es gibt ja zwei aktuelle Dinge, die bei CK Hutchison aufgefallen sind, nämlich einmal diese eine etwas, die nicht so umfangreiche Abschreibung, die man aufs Telekommunikationsgeschäft vorgenommen hat. Also hat man eben was korrigiert durch eine Fusion, die da stattgefunden hat mit Vodafone. Und das Zweite, was man offenbar vorhat, man hat 43 Hafenstandorte. Und die will man, das hat man angekündigt, von denen will man sich trennen. Das schafft man offenbar nicht mehr in 2025, aber dann eben irgendwann später. Und da kommt ja eigentlich eine ganze Menge an Fantasie ran. Denn wenn es dem Unternehmen gelingt, entweder zum Book Value oder möglicherweise im Rahmen eines Bietergefechts auch oberhalb von Book Value zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie es unterhalb machen werden, weil sie dann eben sagen nach dem Motto, wir haben ja keine Not. Dann kommt da eben A, Geld rein und dann kommt aus dem Asset, was im Moment in der Kombination sehr niedrig bewertet ist, kommt Cash rein. Und mit diesem Cash kann man ja auch wieder was machen, nämlich beispielsweise es auch dafür benutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen, was ja im asiatischen Raum anfängt, populärer zu werden. Lange Zeit hat man sich ja gegenüber Shareholder-Value-Dingen ein bisschen verweigert, aber langsam hat man den Eindruck, werden sie bockig. Und was eben auch noch bei CK dazu kommt, ein bisschen was von der Verschuldung runterzufahren, ist wahrscheinlich auch in der Zielsetzung mit enthalten.
Wobei die Verschuldung noch gar nicht mal so sehr hoch ist. Also das Net Debt to EBITDA, das ist so irgendwo so beim 2,3, 2,4-fachen. Also da gibt es Unternehmen, also hier in Deutschland fällt mir da so ad hoc eine Deutsche Telekom auf, die sind da schon deutlich höher verschuldet. Aber vielleicht noch mal ganz kurz auch, Tobias, zu diesen Häfen. Ja, ich meine, das ist ja jetzt ein Politikum, dass dieser Verkauf, so wie er ursprünglich geplant war, jetzt erstmal eben nicht anscheinend über die Bühne gehen kann. Aber die Zahlen, zu denen eben im Endeffekt dieser Verkauf ja über die Bühne gehen sollte oder wir eben dann vereinbart waren mit diesem Konsortium, mit diesem amerikanischen Konsortium, was eben da diese Häfen übernehmen sollte, hätte ja CK Hutchison nach Abzug der Schulden in etwa das Geld in die Kasse gespült, was heute die gesamte Market Cap des Unternehmens sozusagen ist. Ja, das heißt also, alle anderen dann gäbe es da Cash und alles andere, was CK Hutchison dann noch betreibt, du sagtest so in Telekom-Sparte, Infrastruktur, Retail-Business und es gibt auch noch viel Finanz- und Investment-Aktivitäten, ja, das wäre dann ja sozusagen for free. Ja, weil der Verkaufserlös, ich glaube, das waren 23 Milliarden Dollar abzüglich irgendwelche, ich glaube so netto 19 Milliarden, die dann auch in Cash wirklich fließen sollten. Ja, und damit waren wir dann ja eben im Endeffekt das, was eben CK Hutchison eben sozusagen wert ist. Und dann, wie gesagt, außen vor die ganzen anderen Aktivitäten, die dieses Konglomerat eben noch hat. Wir müssen da jetzt einfach abwarten, wie welcher Deal wann zustande kommt. Man hat das ja auch sehr schön am Chart gesehen, als der Deal kommuniziert wurde, schoss die Aktie hoch, dann hat sie die ganzen Gewinne wieder verloren und hat sich jetzt in den letzten Wochen, wie du siehst, also du siehst ja hier war dann eben diese Kommunikation, als es da eben ganz unten war, dann schoss es hoch, dann kam die Ernüchterung und jetzt hat sich in den letzten Wochen die Aktie eben wieder, ich sag mal, fast auf das hoch von wo eben dieser Deal kommuniziert wurde, nach oben bewegt. Also das heißt, da kommt bei der Börse eben durchaus jetzt auch zum Ausdruck, dass in irgendeiner Form dieser Deal über die Bühne gehen sollte. Ja, wobei ich persönlich auch glaube, selbst wenn er nicht über die Bühne geht, könnte CK Hutchison damit eben ganz gut leben. Weil dann würden eben, man muss ja sagen, im ersten Halbjahr hat dieser Hafenbereich also ungefähr 8,3 Milliarden Hongkong-Dollar, glaube ich, eingespielt. Ja.
Und zwar 8,7. Also ja, ich hatte genau diese Grafik eben in der Tat auch vorbereitet, um einfach raufzukommen. Also das EBITDA war 8,7 Milliarden Hongkong-Dollar.
Und es wirft ja, also im Zweifelsfalle könnte Sieger Hutchison damit eben auch durchaus weiter leben, wenn sich nichts ändert. Aber ich gehe heute mal davon aus, es wird irgendein Deal geben und man findet da eben irgendetwas.
Also, ich selber bin ja hier in der Tat ohnehin schon investiert. Vor dem Hintergrund wäre es jetzt für uns beide und für mich an der Stelle ein bisschen günstiger gewesen, wenn wir die Sendung einen Tick früher gemacht hätten. Aber das lag ja nun auch dann an mir, an der Anbahnung. Von daher, ich würde da im Moment, auch weil ich ja im Moment gar kein Cash mehr habe, im Depot, ich muss ja erstmal sehen, dass ich ein bisschen was verkaufe, hier gar nicht nochmal zusätzlich drauf stocken. Die Position ist eine, aus meiner Sicht, eine sorgenfreie Position. Vor dem Hintergrund sorgenfrei. Risiken, wir werden nachher nochmal in der Sendung darauf kommen, Helmut. Risiken haben wir sowieso immer, damit müssen wir klarkommen. Und hier sind eben auch noch einige risikoreduzierende Faktoren da. Ein diversifiziertes Geschäftsmodell ist das eine, eine Unterbewertung auf Basis der Assetbewertung ist das andere. Und irgendwann, und das zeigt ja beispielsweise auch die Kursentwicklung einer Softbank, irgendwann kann sich sowas eben auch mal ganz plötzlich abbauen. Und finde dann einen Katalysator. Und in der Tat, diese Geschichte mit dem Hafenverkauf hat massives Potenzial, ein Katalysator zu sein, auch diese dramatische Unterbewertung abzubauen. Und Zusatzargument ist vielleicht auch nochmal, dass die chinesischen Aktien, Helmut, ja in den letzten Monaten auch ganz passabel gelaufen sind.
Ja, also es ist ja, meine chinesische Aktien, muss ich ja sagen, die waren ja irgendwie die letzten 4-5 Jahre komplett out und jetzt eben durch diese geopolitischen Verschiebungen und Veränderungen, ja, wird China eben jetzt, ich sag mal, als die Nummer 2 neben den USA durchaus wieder etwas salonfähiger gesehen, ja, wir sprechen ja nachher noch so über diese möglichen tektonischen Verschiebungen, ja, aber wenn ich so sehe, ein Argument für das Nicht-Investieren in China war ja eben, dass die Wirtschaft dort zu stark politisch gesteuert wird. Ja, ich meine, wenn ich jetzt mal nach Amerika gucke, wie sich jetzt eben die Regierung in Amerika immer mehr eben in die Wirtschaft einbringt oder da eben, ich sag mal, Regeln verändert oder selbst ja jetzt, Stichwort da jetzt Intel oder es gibt ja noch einige andere Unternehmer da plötzlich als Unternehmer aktiv, dann frage ich mich, wo ist denn da dann der Unterschied zu den, ich sag mal, Staatsunternehmen, die eben, also wo ich sag mal, den großen Banken in China, die eben, ich sag mal, mehrheitlich noch im Besitz des Staates sind. Ja, und dann eben, ich sag mal, dann freie Aktionäre eben einen Teil dieser Bankaktien kaufen können. Ja, also das ist im Moment einfach eine spannende Frage, ja. Also wie wir China davon möglicherweise profitieren können, ja, dass es jetzt eben mehr invest, weil Geld genug global ist ja da, ja, also das Misstrauen eben in Amerika zu investieren, ja, oder die Amerikaner selbst fangen ja an, Geld ins Ausland zu tragen. Also ich sag mal, hinter dem Aufschwung jetzt zum Beispiel der europäischen Börsen oder auch des DAXes stecken ja auch vor allen Dingen US-Gelder.
Ja, und das kann man am Dollarkurs ja ganz gut ablesen. Das scheint ja auch eine Zielsetzung der Administration zu sein, dass die eigene Währung so ein bisschen schwächer wird. Denn diese Stärke hat der amerikanischen Exportwirtschaft nun auch nicht besonders gut getan. Und von daher stoßen da verschiedene Interessen aneinander. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Das mal zu CK Hutchison, aber wenn wir gerade über die USA sprechen, kommt das zweite Unternehmen, was wir uns jetzt mal kurz angucken wollen und in das du ebenfalls aufgestockt hast, deine Position, eben gerade recht. Hier im Hintergrund diverse Devotionalien von genau diesem Unternehmen Berkshire Hathaway hier zu sehen mit der B-Aktie, bei der man sieht, dass in den letzten Monaten irgendwas ein bisschen anders gelaufen ist als in den Monaten zuvor. Na, und dabei hat sich insbesondere eine verhältnismäßig hohe Bewertung von Berkshire in den letzten Monaten auch mal wieder ein Stück weit reduziert. Und interessanterweise, Helmut, gegenläufig zum amerikanischen Aktienmarkt, der deutlich zugenommen hat. Und das war ein Argument, weswegen du deine Berkshire-Position aufgestockt hast.
Ja, also man muss ja immer sagen, wer in Berkshire investiert, investiert ja eigentlich in die amerikanische Wirtschaft, in amerikanische Unternehmen. Natürlich gibt es auch ein paar Investments außerhalb den USA. Also der Kauf zum Beispiel dieser fünf die Beteiligung an diesen fünf japanischen Handelsfirmen, ja, wo Buffett ja auch gesagt hat, das ist langfristig und da wird auch weiter zugekauft und volumenmäßig sind das ja mittlerweile auch schon recht gute Investments. Aber primär muss man immer noch sagen, es ist immer noch, wenn du heute eine Berkshire Hathaway kaufst, investierst du immer noch in Corporate America. So, und da muss man natürlich sagen, nach der Ankündigung von Warren Buffett auf der Hauptversammlung Anfang Mai ist die Berkshire Hathaway, ich sag mal irgendwie 13-14% gefallen. Und im selben Zeitraum ist ungefähr gleich so stark 13-15% der S&P 500 gestiegen. Das heißt, der S&P 500 ist teurer geworden seit Anfang Mai, die Bewertungen eben dadurch auch. Und die Bewertungen, sage ich mal, der Berkshire sind zurückgekommen. Und wenn ich jetzt mal schaue, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, der S&P 500 notiert jetzt ungefähr beim 4,5-fachen Book Value, ja. Das heißt, du beteiligst, wenn du heute in den S&P 500 investierst, bezahlst du ungefähr den 4,5-fachen Book Value. Wenn du heute in die Berkshire Hathaway investierst, bezahlst du ungefähr den 1,5-fachen Book Value. Also im Klartext ungefähr ein Drittel.
Ja, und wenn du, also da kommen noch ein paar Sachen dazu, die würde ich total gerne ergänzen. Aktuell heißt für uns heute übrigens, wir sind mal ganz früh in der Woche dran, weil der Hamburger Investorentag ist, zu dem ich morgen fahre. Und wir nehmen deswegen am Montag, dem 25.8. schon auf. Und an diesem Tag schloss der S&P in der vergangenen Woche bei 6.466,67 Punkten und notierte damit auf einem Ist-KGV von 27,4. Natürlich insbesondere beeinflusst durch die Magnificent Seven, die eben einen starken Anteil haben. Nichtsdestotrotz ist eine Berkshire im Moment mit einem PI, wo man dann auch immer so das ein oder andere Sternchen nochmal ranmachen muss, von 17 bewertet, also deutlich günstiger. Und dann kommt ja noch etwas dazu. Eine Berkshire ist ja mehr. Also du hast eben gesagt Corporate America, was auf der einen Seite in Ordnung ist, denn das nicht bewertbare, die nicht einzeln bewertbaren Assets der Marktkapitalisierung, die Buffett mal als die eigenen Giganten beschrieben hat, die haben im Moment eine zurechenbare Marktkapitalisierung von ungefähr 459 Milliarden US-Dollar. Und diese 459 Milliarden US-Dollar, die speisen sich aus zwei anderen Zahlen, die man sehr leicht ermitteln kann, nämlich einmal aus dem Aktienportfolio, was beim letzten Stichtag dann eben so um die 257 Milliarden US-Dollar waren. Aus der zweiten Position, wo es nicht nur Corporate America ist, sondern eben auch Government America oder Debt Position aus der amerikanischen Sicht ist, weil Berkshire Hathaway über eine Cash-Position oder eine Cash-ähnliche Position in amerikanischen Staatsanleihen investiert ist und damit 344 Milliarden US-Dollar an Liquidität vor sich herschiebt. 344 Milliarden US-Dollar, die im Moment mit roundabout 4% verzinst werden, was auf der einen Seite eben einen sicheren Cashflow bedeutet und wo Buffett eben auch zum Ausdruck gebracht hat, dass ihm diese 4% bezogen auf seine Investmentalternativen als die im Moment bessere und ja, investmentwürdigere Sache erscheinen. Und jetzt zurück zu diesen eigenen Giganten. Die eigenen Giganten sind mit 459 Milliarden US-Dollar bewertet. Und denen steht gegenüber das, was Buffett dann immer ganz gerne als Operating Results bezeichnet. Und da werden 44,6 Milliarden ausgewertet auf Basis einer annualisierten Quartalszahl von 11,16. So, lange Herleitung, die mich insbesondere immer deswegen interessiert, weil die Berkshire mittlerweile wieder auf einem Level angekommen ist, wo diese eigenen Giganten nur noch mit dem 10,3-fachen bewertet werden, also dem 10,3-fachen ihres annualisierten Operating-Ergebnisses. Und das ist etwas, wo man sich von alten Zahlen, die jenseits von 12 waren, wieder gelöst hat. Will aber abschließend auch sagen, günstig ist eine Berkshire dann, und das hatten wir in den letzten Quartalen auch das ein oder andere Mal, wenn dieser Faktor unter oder auf eine 8 fällt und damit jeder einen Kurs dazu gehört hat, das würde dann bedeuten, dass die Marktkapitalisierung etwa 10% und der Kurs entsprechend auch 10% niedriger ist, was in Dollar gerechnet 440 US-Dollar wären oder in Euro gerechnet eben 380, dann wäre sie wieder günstig. Aber im Vergleich zu dem, was Helmut eben auch ausgeführt hat, nämlich dass der S&P zugelegt hat und wieder in Bewertungsniveaus angelangt ist, die es in der Vergangenheit eben nur einmal gab, im Jahr 2000, Klammer auf, für die Jüngeren insbesondere, ist damals nicht so gut ausgegangen, Klammer zu.
Hat damals eben zu einer etwas längeren Base geführt. 3 Jahre hat sie gedauert. Können sich ja heute Menschen, die jetzt seit ein paar Jahren an der Börse, man muss ja sagen, also wir haben ja eigentlich seit der Finanzkrise, gut, dann nach der Finanzkrise 2009 kam ja noch ganz kurz dann die Eurokrise 2010, 2011, 2012 dazu, sozusagen als Verlängerung der Finanzkrise. Ja, und dann seit diesem berühmten Spruch, whatever it takes, von Herrn Draghi, ja, haben wir eigentlich seit Sommer 2012 bis heute eine Aufwärtsbewegung, eine starke. Jetzt gibt es manche, die sagen, ja, aber da war doch Corona, da ist doch gecrasht. Ja gut, aber das war ja so schnell eigentlich, da konntest du ja gar nicht groß was machen. Es ging runter, 2, 3 Wochen, 4 Wochen und dann hat sich das alles wieder ausgebügelt. Ich glaube, was sicherlich eben als Reifeprüfung für viele junge Investoren eines Tages ansteht, was ist, und ich meine, die beiden kleineren Korrekturen danach, Anfang des Ukraine-Krieges oder eben jetzt auch dann jetzt als diese Zollschock, wir hatten ja auch diesen Zollschock, aber da ging es eben, als dann Trump seinen Liberation Day ausgerufen hat, mal eben irgendwie 10-15% zurück. Und da sage ich ja mal, das ist für mich eben keine Korrektur, kein Crash oder gar nichts. Sowas nenne ich jetzt als Börsianer, der seit 44 Jahren fast an der Börse ist, eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung. Ja, also eine Base, ja, was viele Anleger eben nur kennen, wenn sie eben wirklich schon, ich sag mal, vor 2008 investiert waren, weil da ging ja dann die Finanzkrise los, wo sich die Börsen halbierten. Und das dauerte ja ungefähr so von, das fing ja schon 2008 an, dass die Kurse nicht mehr stiegen. Dann kam eben die Beschleunigung des Abschwungs mit Lehman. Ja, aber ich sag mal, das ging ja auch irgendwie nur 17, 18 Monate, diese Abwärtsbewegung. Aber das ist dann halt schon eine andere Hausnummer, wenn es eben permanent runtergeht, 18 Monate oder eben, wie gesagt, 2000 bis 2003, 36 Monate. Jeder Erholungsansatz bricht dann wieder zusammen. Ja, von den 70er Jahren möchte ich jetzt gar nicht reden. Da hatten wir eine Phase, wo es, ich sag mal, unter Schwankungen von 73 bis 82 praktisch 9 Jahre bergab ging.
Genau, denn an die Adresse der Jüngeren muss man auch immer sagen, hier sieht man jetzt mal einen 10-Jahres-Chart. Man kann sich aber auch mal einen anderen Zeitraum angucken, der ein bisschen länger zurückliegt. Und die Berkshire ist ja schon ein bisschen länger an der Börse. Und was ihr hier seht, ist der Zeitraum vom 4.1.1999 bis zum 25.8.2013, also vor genau 12 Jahren heute gesehen. Und da merkt man dann eben schon, dass es eine Phase gab mit einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung, die im Grunde genommen bis ins Jahr 2011, als man Angst haben musste, dass einem Europa um die Ohren fliegt und als dann eben so ein paar Entwicklungen an den Kapitalmärkten auch waren, die wirklich für Nervosität gesorgt haben, wo man im Grunde genommen eine Phase hatte von 99 bis 2011 von 12 Jahren, wo es an der Börse einfach nur seitwärts ging. Und es besteht eben immer die Möglichkeit, dass eine solche Phase vor uns liegt und es
wiederkommen könnte.
Genau, und es besteht eben auch die Möglichkeit, dass es eine Phase gibt, Helmut hat die 70er Jahre eben angesprochen, wo sich dann Preise mal ermäßigen und dann auf dem niedrigen Niveau eine ganze Weile bleiben. Also dann ist es dann gar keine Seitwärtsbewegung mehr, sondern dann ist es, man spricht gerne im Online-Bereich vom Hockeystick und da ist es dann eben ein hingelegter Stick, weil es geht nach unten und da bleibt es dann eben auch mal eine Weile.
Wenn man sich hier mal dann diese Kurve zum Beispiel des DAXes oder des Uniglobal anguckt und man geht dann guckt, wo haben wir da eben, ich sag mal 2000 gestanden, und dann merkt man ja eigentlich bis 2012 hat man ja, ich sag mal, eigentlich dann auch nur Geld gewechselt. Ja, man hat dann eben von 2000 bis 2003 einen Einbruch gehabt. Dann gab es eben wieder eine Erholung, so ich sag mal Richtung alter Höchstkurse. Dann kam eben die Finanzkrise. Ja, das sieht man hier. Dann hat die Finanzkrise sich so ein bisschen ausgebügelt hier. Also wenn man mal diesen DAX, das Grüne nimmt, ja, und dann sieht man hier so in 2011, 2012 nochmal so ein Abschwung des DAXes, ja, wo dann eben die Euro-Krise spielte. Und heute, und das ist ja immer das Interessante an der Börse, wir wissen im Nachhinein immer genau, wann eine Krise war, was sie ausgelöst hat und was sie beendet hat. Und hier eben im Sommer 2012 waren es eben die berühmten Sätze "Whatever it takes" von Mr. Draghi, dem damaligen EZB-Präsidenten, der damit eben sagte, Leute, egal was ist, der Euro wird nicht kaputt gehen und whatever it takes, Geld genug ist da.
Inklusive des nachgeschobenen Satzes, der sich dann zu meinem Liebling entwickelt hat, and believe me, it will be enough.
It will be enough, ja. Und das ist eben etwas, insofern finde ich diese Grafik da von dir eben auch wirklich sehr, sehr gut, Tobias. Wir Anleger müssen eben hin und wieder auch mal damit rechnen, dass es eben auch längere Einbrüche gibt. Und ich sag mal, die letzten 3 Einbrüche, Corona, Ukraine-Krieg oder jetzt eben nach Liberation Day, dieser Zollschock, der uns da im April da mal schnell so für 14 Tage 10-15% nach unten durchgewirbelt hat, ja, das ist nichts. Das sind, wie gesagt, für mich ausgeprägte Seitwärtsbewegungen, ja.
Und bevor jemand Angst hat, dass wir jetzt Werbung für den Uniglobal machen wollen, wollen wir gar nicht. Ich will nur 2 Sachen ganz kurz dazu sagen. Erstens, es ist ein sehr, sehr guter, globaler, aktiv gemanagter Aktienfonds, der gegenüber wesentlich preiswerteren ETFs einen elementaren Vorteil hat. Es gibt ihn schon sehr, sehr lange. Und wenn ich solche Vergleiche mal ziehen will, um auch Kursentwicklungen zu zeigen und beispielsweise auch in die 90er oder in die 80er oder sogar in die 70er zurückgehen wollte, im Uniglobal kann ich das machen. So, wir wollen aber noch eine Grafik hier dazu packen, weil das ist ja die Sichtweise, die längst in der Vergangenheit liegt und wo wir auch signalisieren und zeigen wollen, wie schön es sein kann, das, was Warren Buffett mal in einem seinem jährlichen Brief an die Aktionäre dargestellt hat, dass ihm das gar nicht so wehtut, wenn ein Markt lange seitwärts geht, wenn ein Unternehmen, von dem er überzeugt ist, lange seitwärts geht, weil er dann sagt, dann kann ich in der Zeit eben mehr Aktien davon kaufen. Und wer in dieser Phase beispielsweise einen Sparplan hatte, der kam dann eben irgendwann auch in die Situation, dass er bei dem ganzen Thema, was ab 2013 stattgefunden hat, eben volle Lotte mit dabei war, und das sieht ja ganz brauchbar aus.
Ja, das ist also, wie gesagt, also ich meine, mal zurückgehende oder konsolidierende Kurse haben durchaus auch ihren Charme. Ja, man kann eben dann, sofern man dann eben ein wenig Liquidität oder Cash hat, auch, ich sag mal, einfach wunderbar Aktien kaufen zu Preisen, mit denen man eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat. Wenn ich mich, also die letzte große Krise für mich war ja eben die Finanzkrise, die eben weltweit die Märkte eben, sage ich mal, auf ich sag mal 50% des Niveaus, also das heißt, wir hatten eine Korrektur von 50%. Jetzt darf man vergessen, das war ja der Durchschnitt der Korrekturen. Finanzkrise, wie der Name schon sagt, etwas, was da wesentlich mehr als 50% verloren hatte, waren eben, ich sag mal, die Banken weltweit, ja, die teilweise 70, 80, 90% verloren haben, ja, und ich meine, noch vor wenigen Jahren waren Banken ja, ich sag mal, verpönt und absolut uninvestierbar. So, und wenn ich mir jetzt mal eine Deutsche Bank über die letzten 5 Jahre angucke, weiß nicht, ich glaube, sie ist der beste Titel im DAX, ne? Oder ist, ich weiß nicht, ich müsste jetzt mal gucken, ob es irgendwie, aber ich meine, sie hat so gewaltig zugelegt in den letzten 5 Jahren.
Sie ist auf jeden Fall gemeinsam mit der Commerzbank, wenn ich eine Headline richtig gelesen habe, so wertvoll wie nie. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das war eben eine Bemerkung davon, die ich wahrgenommen habe. Und in der Tat, und das ist ja auch etwas, also interessanter Rückgriff auch auf unsere letzte Sendung, wo sich ja viele daran gestört haben und auch das Thema Diversifikation und Verteilung nicht so richtig verinnerlicht hatten und sich daran gestört haben, dass wir mit dir beispielsweise auch darüber gesprochen haben, dass du seinerzeit ja in eine Bankaktie investiertest, die dann nicht so gut gelaufen ist, um das mal vorsichtig zu sagen, aber bei dem deine Aktien ja auch eine neue Heimat gefunden haben bei der UBS. Die Rede ist von der Credit Suisse. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein paar Leuten was sagen, wie das damals so gelaufen ist.
Ja, also es ist ja so, Bankaktien waren ja eigentlich, ich sag mal, dann nach 2010, 11, 12 für viele, viele Jahre tot. Und wenn man sich jetzt mal guckt, ich meine, über die letzten 5 Jahre hat die Deutsche Bank jetzt ohne Dividenden 290% zugelegt, ja. Und wenn ich jetzt mal sehe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so die Tiefskurse der Deutschen Bank, die lagen irgendwo bei 5 bis 6 Euro. Und heute sind wir bei ungefähr 31, 32 Euro jetzt. Das heißt, da haben wir eben jetzt, ich sag mal, eine fast Versechsfachung. So, bei der Credit Suisse war das ja eben so, als langjähriger Angestellter eben der UBS hatte ich natürlich immer schon meine ganzen Mitarbeiteraktien der UBS, habe da eben auch schwierige Zeiten mitgemacht und dachte eben, dass nun eben die Credit Suisse einfach als zweite große Bank schlichtweg überleben muss. Ja, jetzt ist es anders gekommen und sie hat es eben nicht eigenständig überlebt und da sieht man eben, das ist eben, ich sag mal, das Kritische oder das Unangenehme an den Banken, es ist eben eine Vertrauensfrage. Ja, und du kannst eben bei Banken viel schneller das Vertrauen zerstören, als ich sag mal bei einer Apple oder Siemens, weil da geht es dann halt um Liquidität. Und wenn so eine Bank dann eben austrocknet, weil die Investoren, also weil die Anleger Angst um ihr Geld haben und dann eben die Kassenhallen stürmen und das Geld abziehen oder abtransferieren, dann wird es eng für die Bank. Und ich sag heute noch, hätte es eben den Zusammenbruch dieser Silicon Valley Bank nicht parallel gegeben im Frühjahr diesen Jahres, wo die Credit Suisse dann kaputt ging, würde es die Credit Suisse heute noch geben. Und man sieht es ja dann auch, nachdem die Credit Suisse eben...
Für die UBS hat sich auch gelohnt.
Ist, ja, es hat sich für die UBS gelohnt, auch für die Aktie. Also insofern muss ich sagen, ich hatte einen schönen Abschreiber, einen schönen, in Anführungszeichen, Abschreiber bei den Credit Suisse Aktien. Aber da natürlich meine Position in UBS Aktien sehr viel größer als die Credit Suisse Position war, wo ich eben dann mein Geld abschreiben musste, hat natürlich die UBS diese Assets geschenkt bekommen, ja. Aber man hat es ja auch da gesehen, bereits 2 Quartale später war das Kerngeschäft der Credit Suisse schon wieder profitabel. Also meine Aussage, hätte es diese Silicon Valley Bank nicht gegeben, hätte die Credit Suisse das auch eigenständig überleben können. Ich glaube, die wäre da nicht falsch gewesen. So, es ist jetzt anders gekommen. Ich musste mein Investment eben bei Credit Suisse dann eben abschreiben. Habe dafür natürlich eben auch, weil das, was eben jetzt, sage ich mal, für die Deutsche Bank gilt ja auch für die UBS hier in Europa. Natürlich fantastisch, eine schöne, fantastische Kurswelle eben dann mit der UBS erlebt, weil die natürlich jetzt, ich sag mal, ja, dadurch einen Wettbewerber weniger hat, ja, weil sie sich eben die Nummer 2 einverleibt hat. Und das eben auch noch praktisch für nichts praktisch.
Ja. So, und mit dem ganzen Strauß an zusätzlichen Themen, wo wir wirklich von einer Blume nochmal auf einen ganzen Strauß gekommen sind, gehen wir zurück zu Berkshire und zu deiner Entscheidung, hier jetzt einfach aufzustocken, im Zuge dieser Abwärtsbewegung, die es da mal kurz genommen hat, wo sich die Bewertungsniveaus eben vom S&P 500 nach oben und von Berkshire nach unten entwickelt haben.
Ja, so. Also Berkshire habe ich eben deswegen aufgestockt, weil eben, wie gesagt, ich mich an der amerikanischen Wirtschaft zum 1,5-fachen Book Value beteiligen kann, während wenn ich eben den S&P 500 kaufe, ich fast den 4,5-fachen Book Value bezahle. Jetzt gibt es natürlich immer wieder diese Menschen, die sagen, ja, aber ist Buffett nicht das Risiko? Was ist, wenn er eben verstirbt? Und ich meine, er hat jetzt Ende der Woche Geburtstag, ja, er wird jetzt 95 in wenigen Tagen. Und leider wird er eines Tages versterben. Ich hoffe, dass er vielleicht so, wie ich seinem Kollegen Charlie Munger nicht vergönnt war, vielleicht die 100 noch schafft. Ja? Aber in dem Alter müssen wir einfach damit rechnen, dass ein Mensch, wenn er eben irgendwie plötzlich eine ernsthafte Krankheit entwickelt hat, eben auch leider kurzfristig verstirbt. Aber ich sage da noch immer diesen Vergleich, als uns Steve Jobs, ich glaube 2009, sagte, dass er irgendwie dann versterben würde, weil er unheilbar an Krebs erkrankt sei. Da hieß es auch, ja, jetzt ist die Zeit für jegliche Apple-Investments abgelaufen, weil Steve Jobs ist eben Apple und ohne Steve Jobs hat Apple keine Chance mehr. Schaut euch einen Chart, ich müsste jetzt nachgucken, ob Steve Jobs 2010 oder 2011 verstorben ist, aber wenn man sich mal den Apple-Chart dann seit 2010 oder 2011 anguckt.
Wir blenden ihn einfach mal mit ein zu der Aktie.
Diese Befürchtung, dass mit dem Ableben von Steve Jobs auch Apple eben praktisch als erfolgreiche Aktie ableben würde, war eben eine vollkommene Fehlinterpretation. Und ich glaube eben, dass auch eine Berkshire Hathaway nach Warren Buffett noch ein hervorragendes Investment ist.
Zumal ja etwas da ist und da auch einige mit den Hufen scharren, was normalerweise bei einem Aktienportfolio, was 1 Milliarde wert ist, eben nicht da ist. Nämlich eine Cashquote. Wenn wir uns mal eine Berkshire als Investmentfonds vorstellen, ja, dann ist es eben so, die Zahlen, die ich vorhin schon genannt habe, 460 Milliarden stecken in irgendwelchen nicht börsennotierten Giganten. Das ist eine Unternehmensposition, die im Moment jedes Jahr 44,6 Milliarden operatives Ergebnis einspielt. Dann ist man in Aktien investiert, die börsennotiert sind, die jederzeit marktbewertbar sind, wo man sich von einer Apple, die noch 57 Milliarden US-Dollar einnimmt, 22% der Aktienposition, 5,4 nur noch vom Gesamtwert des Unternehmens. 257 Milliarden sind eben am Aktienmarkt im Moment investiert. Also Buffett ist mit 25%, wenn man so will, nur an diesem hoch bewerteten Aktienmarkt investiert und wartet mit dem knapp 1,5-fachen an Geld, 344 Milliarden, darauf, dass er endlich mal wieder zu seinen Preisen einsteigen kann. Und es kann eben sein, dass ein bisschen mehr Aggressivität, wie Christian Röhl und ich sie auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder angesprochen und ein Stück weit auch eingefordert haben, hier A, der Gesellschaft und auch dem Aktienkurs und der Wertentwicklung dann eben gut tut.
Ja, und man muss ja immer bedenken, jetzt seitdem Buffett eben seinen Rücktritt angekündigt hat, stehen natürlich, ich sag mal, andere negative Meldungen von Berkshire im Vordergrund. Wenn ich jetzt mal hier gerade gucke, ich habe mir jetzt hier, weil wir über Berkshire reden, auch was von Berkshire, ich habe hier jetzt vom 3. August, also praktisch jetzt 3 Wochen alt, mal eben den neuesten Research-Bericht der UBS nochmal heute rausgelegt, ja. Da hatte ja Berkshire dann eben die Quartalszahlen und die waren ja gar nicht so schlecht. Aber was ist die Headline? Berkshire Hathaway, Second Quarter 2025, Kraft Heinz, Write-off of 3.8 Billion. So. Also, mein 3,8, was ist das bei dem Unternehmen? Ja, ich meine, das ist eins der Problem-Investments, Kraft Heinz, da hat ja eben Buffett gesagt, ja, Blott ist ein gutes Unternehmen, haben wir aber viel zu viel Geld für bezahlt. Ja, die hatten eben Probleme im Portfolio, die haben wir eben nicht so erkannt, nicht eingeschätzt, ja, wie viele andere Investoren. Und das war jetzt ein Abschreiber, der ja im Prinzip vollkommen cashneutral war. Man hat einfach eben jetzt gesagt, okay, diese Unterbewertung wird wohl länger andauern. Ja, und in der Überschrift schreibt dann der Analyst eben diese 3,8. Und entsprechend hat ja auch, ich sag mal, der Aktienkurs dann ein bisschen negativ reagiert. Und ich meine, so wie du das jetzt sagst, ich meine, man kann sicherlich sich jetzt auch hinsetzen und sicherlich eine halbe Stunde über die positiven Dinge einer Berkshire Hathaway sprechen. Aber es gibt halt Investments, da guckt man eben auf das Negative. Ich meine, umgekehrt gibt es eben auch, ich sag mal, Unternehmen, sage ich jetzt mal nur wie eine Nvidia, Da ist alles mit rosaroten Geigen oder alles, was ich sag mal überhaupt KI angeht, sind rosarote Geigen. Ja, und selbst ein Sam Altman sagt ja jetzt, meine Güte, das sieht mir zunehmend mit jedem Tag nach einer Blase aus. Ja, was ich da, aber das ist halt eben, die Leute laufen dann wie die Bekloppten auf irgendwelche Palantirs und sonst was los. Oder ich meine, schauen wir uns mal so eine Novo Nordisk an. Ja, ich meine, vor einem Jahr hatten wir 500 Argumente, warum die Aktie gekauft werden muss. Heute kann jeder 500 Argumente liefern, warum der Kauf im Moment nicht so dringend notwendig ist. Ja, das ist das war letztes Jahr ein gutes Unternehmen. Das ist heute ein gutes Unternehmen. Da war halt einfach ein Hype drin, der vollkommen überzogen war. Und ich sag mal, sowas gibt's mal immer wieder.
Ich rufe die Aktie, weil wir sie hier ja in der Sendung in den letzten Wochen und Monaten wirklich des Öfteren hätten und ich ja drei Käufe getätigt habe, nämlich einen im April vor der Schreckensnachricht, eine im Umfeld der Schreckensnachricht und eine, als sich der Aktienkurs überhaupt nicht mehr einbekommen hat in seiner Tendenz, sich gerade auszukotzen. Drei Käufe getätigt, insgesamt investiert 4.750 Euro und mittlerweile, oh Wunder, ist diese Position durch das Nachkaufen und durch den Kursanstieg, den es jetzt eben von unter 40 wieder auf knappe 50 gab, eben minimal ins Plus gelaufen. Und damit sind wir genau in der Situation, die wir dann auch verschiedene Male besprochen haben und auf die du eben auch jetzt abhebst, dass es hier trotzdem ein Unternehmen gibt, was ein sehr, sehr nachhaltiges Geschäft hat und was möglicherweise auch mal in eine Phase reinkommt, wo zu schlechten Nachrichten dann eben das schlechte Marktsentiment, was daraus resultiert, dazukommt und dann eben auch eine Übertreibungsphase rauskommen kann. Und es kann eben sehr, sehr gut sein, dass die Notizen unterhalb der 50 und auch die kurze Notiz unterhalb der 40 als eine der Übertreibungsphasen irgendwann wahrgenommen wird. Trotzdem wird Novo Nordisk auch ein paar Quartale aller Voraussicht nach brauchen, um sich da wieder A zu berappeln, B wieder Vertrauen zurückzugewinnen, um dann wieder beispielsweise jenseits der 60 in Kursrichtung 80 beispielsweise zu notieren. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit.
Man muss immer bedenken, also ich sage mal, grundsätzlich ist es fast immer ein nicht so lohnendes Geschäft, in gewisse Hypes zu investieren. Ja. Weil dann wird irgendwas overhyped. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal eine Pfizer-Aktie. Schöne Dividende, ja. So, der Kurs ist heute tiefer als, ich sag mal, zur Jahrtausendwende. Ja, immer wieder Ausschläge nach oben und nach unten. So, was hat den Kurs damals zur Jahrtausendwende nach oben getrieben in einen absoluten Hype? Das war eine kleine blaue Pille, die eben dann plötzlich suggerierte, dass das Liebesleben aller Männer jetzt, sofern sie da Probleme haben, für immer und ewig gelöst ist. Ja, und dieser, wie hieß diese Firma, also dieses Viagra, das war ja ein Pfizer-Medikament und das war so ähnlich wie jetzt eben bei Novo Nordisk mit dieser Abnehmspritze, das war eben die Lösung für alles. Ja, was ist damals passiert? Ein paar Jahre später hatte Pfizer eben 100 Konkurrenten, die auch so eine blaue Pille, die dann eben überall anders hieß, produziert hat. So, und was sehen wir jetzt bei diesen Abnehmmedikamenten jetzt? Ist jeder, also Pfizer versucht sich da dran, Eli Lilly hat eins, Novo Nordisk hat, Roche versucht da eben im Prinzip so. Das heißt, man sieht dieses Marktpotenzial und alle Firmen wollen jetzt im Endeffekt, sage ich mal, auch so abnehmen, Therapien eben für Patienten, die übergewichtig sind, entwickeln. Das wird über kurz oder lang dazu eben dann führen, dass eben die Preise für diese Therapien und Medikamente eben einfach sehr viel günstiger werden, weil halt einfach eben viele Spieler jetzt auf diesen Zug aufspringen, ja. Und das war bei Pfizer, bei Corona auch wieder. Da ging es eben dann bis 60, weil man hatte plötzlich mit BioNTech ein Alleinstellungsmerkmal, weil man eben diese Therapie gegen Covid hatte. Und das ist doch logisch, dass danach die Pfizer-Aktie jetzt Luft ablässt und dann mal eben von 60 jetzt auf Richtung 24, 25 fallen musste. Ja, aber wer, ich sag mal, in den letzten 25 Jahren, ich sag mal so irgendwo immer so zwischen 20 und 30 sich eine Pfizer-Aktie gekauft hat, der freut sich damit. Weniger freut er sich, wenn er eben dann in Hypes wie Covid oder eben zu der Hypezeit um diese Viagra-Pille dann eben zur Jahrtausendwende eben in diesen Wert eingestiegen ist. Ja. Und wie gesagt, wenn du jetzt bei Novo Nordisk ja eben, ich sag mal, im Untergangsszenario, da mal in so 2-3 Steps dann eben Positionen aufbaut, weil das Unternehmen ist ja ein gutes Unternehmen.
Und ohne Witz, also ich meine, bei mir fing es ja an, wir haben ja bei um die Buffett TV hatte ich so ein kleines Treffen und da hat neben mir auch noch ein befreundeter Vermögensverwalter genau dieses Unternehmen vorgestellt. Und insbesondere deswegen, weil sich die Bewertung ja Anfang Mai schon dramatisch reduziert hatte. Die negativen Nachrichten kamen ja erst danach. Und das war im Grunde so das Szenario. Ich fand es ja bei 50 schon einigermaßen angenehm. Also bei der alten 50 muss man ja sagen, das ist ja jetzt, was wir jetzt haben, ist ja die neue 50. Wo sie dann wieder mal zurückgekommen ist. Aber dieses Marktpotenzial ist eben da. Und dieser Abbau, auch der war hier im Grunde genommen bei Echtgeld TV mehrere Male thematisiert, dass sich eben Überbewertungen, so wie ich sie letzte Woche auch mit Stefan Waldhauser zu Palantir nochmal erläutert habe, wie sie sich für uns dann eben darstellen, auswirken können. Das heißt ja nicht zwingend, also es kann bei Palantir eben auch sein, habe ich im Kommentarbereich auch reingeschrieben, die kann sich auch nochmal verdoppeln, die kann sich auch nochmal vervierfachen. Ja, dann ist sie eben abstrus hoch 2 bewertet oder abstrus hoch 4. Aber es kann passieren.
Das haben wir eben immer wieder, ich sag mal, Hossen haben ihr Eigenleben, ja, manchmal haben eben dann Bessen, also ihr Eigenleben dann nach unten. Das ist ja das, was ich dann eben sagte, wenn du dann mal in so eine Phase reinläufst, wo du dann mal 1 oder 2 oder 3 Jahre lang eine Bess hast, wo dann nachher man sagt, die Bess nährt die Bess, jetzt gibt's Aktien, die Palantir, dann nährt die Hoss. Ja, und jeder Mensch ist außer der Lage zu sagen, wann so etwas kippt. Oder wir können es ja auch verallgemeinern auf den S&P 500 oder den DAX. Es sind beides Indizes, die jetzt, ich sag mal, so nah All-Time-High stehen. Und der Börsenzug kann aber, wie du richtig sagst, noch kräftig weiterlaufen. Aber man muss auch immer sagen, der kann auch morgen vorbei sein. Und dann ist die Korrektur da. Wir wissen es halt schlichtweg nicht.
Und begonnen hatte dieser Exkurs jetzt auch nochmal zur Novo Nordisk Aktie immer wieder bei Berkshire. Berkshire ist darüber hinaus eben auch in einem Sektor eingestiegen, der in den USA hochgradig problematisch ist, hat sich ein paar Aktien von United Health mal geschnappt. Wenn ihr eine Aktie wie die gerade angesprochene United Health oder die vorhin angesprochene Softbank in dieser Sendung mal besprochen haben wollt, schreibt mal einen Aktienwunsch von euch in die Kommentare rein und anhand der Herzchen, so wie sie auch bei CK Hutchison dann zusammengekommen sind, kann ich immer ganz gut in der Nachbereitung auch erkennen, welche Aktien von euch eigentlich mal eine gewisse Nachfrage haben, damit wir die hier besprechen. Und bei CK war es eben für mich klar, da muss ich Helmut so einladen. Und netterweise haben wir jetzt auch noch ein Investment, was ich ohnehin sehr, sehr gerne habe besprochen, nämlich die Berkshire und ein paar Ausprägungen dazu gehabt. Aber der Gesundheitsmarkt wiederum ist auch deswegen interessant, weil es ja auch noch weitere Einflussfaktoren auf die körperliche Gesundheit gibt. Einen habe ich bei Echtgeld TV seit längerem im Depot, als er nämlich eine sehr niedrig bewertete Phase durchlaufen hat. Tabakaktien. Ein weiterer Markt wäre der Gesundheitsmarkt und dieser Gesundheitsmarkt wird beispielsweise auch getriggert durch Produkte eines Unternehmens, Helmut, was du auch gekauft hast, nämlich Diageo. Und da geht's jetzt um Geselligkeit, da geht's um Alkohol, aber so richtig so kerngesundheitsfördernd ist es dann eben doch nicht. Trotzdem hast du hier eine Position aufgebaut oder ausgebaut. Deine Investition in die größte Brennerei der Welt.
Ja, man sagt ja immer, ich glaube, in irgendeiner Zeitschrift, ich glaube, es war die Wirtschaftswoche, ich habe die gar nicht gelesen, das hat mir ein Follower zugeschickt, diesen Artikel, vielen, also dankenswerterweise, dass eben diese Weisheit gegessen und getrunken wird immer eben für die Börse nicht mehr gilt. Und darum eben Nahrungsmittel oder Food-Aktien, und da gehört ja auch Diageo, da gehört Nestle dazu, aber auch Coca-Cola und PepsiCo. Ja, also dass diese Weisheit gegessen, getrunken wird immer, dass das nicht mehr gilt und dass diese Aktien eben vor sehr, sehr, sehr schweren Zeiten stehen. Wir haben ja vorhin auch über Berkshire und Kraft Heinz gesprochen. Auch der Aktienkurs ist ja ein Trauerspiel. Also wenn man sich hier in Deutschland so eine Nestle anguckt, eine Kraft Heinz, wenn man sich eben dann die Diageo in England anguckt, die Werte haben sich alle schwer getan. So, jetzt bei Diageo kommt natürlich zusätzlich hinzu, dass sie eben Produkte verkaufen, die halt, und gut, jetzt könnte man sich als Mediziner streiten, in Maßen ja durchaus nicht schlecht sind. Also, aber in Übermaßen wissen wir natürlich, also ich meine, wenn jemand meint, er muss dann jeden Tag eine Flasche Whisky trinken, das wird wohl längerfristig gesundheitliche Probleme zum Vorschein bringen. Aber ich sag mal, du sagst es ja, gesellig mal mit Freunden einen Drink nehmen oder ich sag mal, es gibt ja auch andere alkoholische Getränke wie Wein oder so. Ja, also wenn man das in Maßen genießt, also es gibt ja auch Mediziner, die anhand von Studien mal belegt haben, dass ja Franzosen, die bekannt dafür sind, gerne mal ein Gläschen Rotwein mehr zu trinken, möglicherweise auch durch den Genuss dieses Rotweins etwas weniger an koronaren Herzerkrankungen erkranken als jetzt zum Beispiel wir Deutschen oder andere, die eben weniger Rotwein trinken. Also, aber ich bin kein Mediziner, ich nehme sowas zur Kenntnis.
Hast du einfach auf Basis der strukturellen Underperformance von der Aktie gekauft oder auch aufgrund von Grundbewertungsdingen?
Also von der Bewertung ist sie natürlich attraktiver geworden, aber mich hat vor allen Dingen etwas anderes interessiert. Und das ist ja das, was wir jetzt auch bei Philip Morris sehen. Ja? Ich meine, Tabakaktien taten sich ja eben schwer. Und siehe da, was machen sie plötzlich für eine Performance? Guck dir mal eine Philip Morris an. Es kam nämlich nicht nur hinzu, dass eben, ich sag mal, geraucht wird immer, sondern dass sie plötzlich auch neue Märkte erschließen oder neue Produkte und Leistungen, die, also neue Produkte anbieten, die plötzlich eben für steigende Umsätze und steigende Erträge sorgen. Und bei Diageo ist mir im Vorfeld eine Studie auf den Tisch geflogen, über die hatte ich auch auf Instagram geschrieben, weil es ist ja landläufig so, dass die Generation Z sehr viel weniger für Alkohol ausgibt als die Babyboomer. So, und deswegen hieß es ja so schön, also ja, wenn die Babyboomer dann weg sind, ja, die Generation Z, die wird eigentlich nie so Alkohol konsumieren wie die Babyboomer. Und diese Studie sagt eben, Pustekuchen, das ist eine Fehleinschätzung. Ja, und jetzt passiert nämlich genau das Umgekehrte bei den Babyboomern. Fängt jetzt an, der Absatz von Alkohol zu stocken, weil die möglicherweise eben dann bei ihrem Arzt gerade sitzen und der Arzt dann sagt, na Herr Müller, da haben Sie aber ein bisschen übertrieben mit den guten Getränken, trinken Sie was weniger. Und bei der Generation Z ist es nicht, dass sie eben nicht genauso Trinkgewohnheiten entwickeln wie die Babyboomer, sondern man muss sagen, die Generation Z ist teilweise sehr jung. Und hat gar nicht dieses Geld für dieses Alkohol, diesen Alkoholkonsum, den die Babyboomer haben. Und diese Studie bringt jetzt eben zustande oder hat jetzt eben relativ gut aufgezeigt, dass eben im Endeffekt mit steigender Kaufkraft der Generation Z, deren Einkommen dann ja auch in den nächsten 10, 20 Jahren weiter steigen, die eben doch anscheinend, wie es aussieht, mehr Geld für alkoholische Getränke ausgeben werden. Und eben die Generation Z konsumiert da ja nicht oder viel weniger als die Babyboomer, dass das wohl eben nicht gültig sein wird. Es gibt einen anderen, muss ich sagen, etwas traurigen Aspekt dazu, dass ja eben das Trinken von Alkohol vor allen Dingen auch dort eher leider wächst, wo Menschen, ich sag mal, sehr unzufrieden sind, sprich depressive Verstimmungen oder so sind, ja. Und wir haben ja nun weltweit einen markanten Anstieg auch von depressiven Erkrankungen und Verstimmungen von jüngeren Menschen erlebt, wo Wissenschaftler sagen, das sind eben jetzt die Nach- und Spätfolgen dieser Covid-Krise von vor 3, 4 Jahren, ja. Und wo auch hier eben jetzt man eben sagt, das wird eben dazu führen, dass auch jüngere Menschen leider Gottes eben wahrscheinlich doch mehr alkoholische Getränke konsumieren werden in den nächsten Jahren als angenommen, ja. Also ich sag mal, man kann ja über solche Investments sehr ethisch diskutieren und ich verstehe Leute, die sagen, ich will kein Alkohol im Depot, ich will keine Zigarette im Depot, ich will keinen Waffenhersteller im Depot ja, ich meine, vielleicht wäre es ja sogar besser, wenn kein Mensch auf dieser Welt rauchen würde, aber es ist halt nur eine Tatsache, dass viele Menschen eben einfach rauchen, dass viele Menschen eben, sage ich mal, sich auch regelmäßig alkoholische Getränke leisten. Es gibt da die Versuche der Politik oder immer wieder Politiker, die sagen, dann muss es eben verboten werden. Ja, da sage ich immer nur, guckt in die Geschichtsbücher, Prohibition. Ja, da hat man, also ich glaube nicht, dass die Staaten jemals Tabakkonsum und Alkohol verbieten werden, weil sie ja eben selbst auch ganz große Profiteure in Form von Steuereinnahmen sind. Ja, und sie wissen, wenn sie Alkohol heute verbieten würden, wenn sie den Tabakkonsum verbieten würden, dann würde eben sozusagen die organisierte Kriminalität damit Geschäfte machen. Das heißt also, der Markt würde nach wie vor wie in der Prohibition damit versorgt werden und der Staat hätte eben seine Steuereinnahmen nicht mehr. Ja, also das ist so etwas, da, wie gesagt, es ist dann für Anleger durchaus auch legitim zu sagen, ich investiere in Diageo, ich investiere in Philip Morris oder in Altria oder British American Tobacco und oder ich sag mal in Heineken oder Anheuser, die ja dann eben die beiden zwei ganz große Produzenten eben von Bier global sind. Und der Grund war eben für mich der, dass eben möglicherweise sich in wenigen Jahren herausstellt, dieses Argument, die Generation Z wird deutlich weniger zu alkoholischen Getränken tendieren, dass sich das als falsche Prognose herausstellt.
Und man muss eben auch mal dann anerkennen, dass in der Zwischenzeit so ein paar Maßnahmen, die vom Interims-CEO Nick Giangiani angegangen wurden, anfangen Früchte zu tragen. Es wurden Sparziele verabschiedet. Und ich will das beim Blick auf diese Grafik jetzt insbesondere auch nochmal hervorheben. Autofahrer und Podcast-Hörer fahren jetzt bitte rechts ran und laden sich das spätestens runter. Denn wenn man hier einfach mal sieht, dass es diesem Unternehmen in den Jahren 17, 18, 19 gelungen ist, eine Nettomarge von jenseits 20 an die 25% heran zu realisieren und auf Basis von ein Viertel niedrigeren Umsätzen ein fast doppelt so hohes Ergebnis zu erwirtschaften, dann wird eben auch ein Stück weit klar, wo eigentlich der Schuh drückt. Und das war eben in der Profitabilität. Und das waren gar nicht so sehr Absatzprobleme, wobei man auch immer mal wieder sieht, dass es dann zu Wachstumsstopps kommt. Aber es war vor allen Dingen eben ganz offensichtlich ein Kostenproblem und ein Margenproblem. Denn wenn eine Nettomarge eben von knapp 25% auf die 10 runterplumpst, dann sieht es schon mal ein bisschen anders aus. Und da muss man jetzt eben mal gucken, ob es dem Unternehmen gelingt, da jetzt wieder in die Spur zu kommen. Denn das, was zuletzt bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen dann so rausgekommen ist, hat zumindest mal dazu geführt, dass das, was wir eben schon in der Grafik, in dem Chart gesehen haben, dass die Aktie sich von ihren Tiefständen endlich mal wieder auch losgelöst hat und den Kursbereich der fast 20, die erreicht waren, wieder so verlassen hat, dass jetzt die 25 als nächstes in irgendeiner Form im Raum steht. Ja, ein charttechnisch interessierter Zuschauer wird zu Recht sagen, damit ist der gesamte Abwärtstrend aber immer noch intakt. Ja, ist er. Trotzdem lohnt es sich in bestimmten Phasen eben auch mal zu gucken, besteht da nicht eine ganz gute Möglichkeit, auch wieder zu alten Entwicklungen zurückzukommen. Und eine dieser alten Entwicklungen könnte eben auch sein, auf Basis dessen, was man da an Umsatz macht, vielleicht auch irgendwann wieder mal eine 20%. Müssen ja keine 25% sein, bei der Nettomarge zu haben. Was dann bedeuten würde, dass wir uns in der Tat jenseits von allen jemals erzielten Nettogewinnen auch bewegen würden und damit dann eben auch beim Gewinn pro Aktie wahrscheinlich so im Bereich von einer 9 US-Dollar liegen würden und das im Verhältnis zu einem Kurs, der im Moment bei 115 ist, wird dann möglicherweise im Nachhinein eine gute Gelegenheit sein. Und sind es denn Getränke, Helmut, die du selber auch trinkst? Also die sind hier im Rum-Bereich mit Captain Morgan recht aktiv. Die haben dieses ganz, ganz furchtbare Getränk namens Guinness bei sich auch im Angebot.
Also ganz selten. Also meine Frau und ich oder auch der Freundeskreis ist hier sogar eher nicht Kunde von Diageo. Wir sind eher so Weingenießer, dass wir es eben genießen mit Freunden mal ein Glas Wein, Weiß oder Rotwein oder zu trinken. Also so, wir sind gar nicht so die großen Freunde von Gin, Rum, Whisky. Also das Einzige, weil wir die polynesische Küche eben sehr gerne mögen, ist, dass wir hin und wieder mal im Sommer so irgendwo einen Mai Tai trinken. Der hat dann eben als Bestandteil den Rum, der eben auch von Diageo kommen kann, aber der kann natürlich auch von anderen Firmen kommen. Also da bin ich nicht so weit, dass ich dann in einem Lokal sitze und frage, mit welchem Rum macht der denn in Mai Tai? Dann genieße ich ihn halt einfach. Aber in der Regel sind meine Frau und ich eher eigentlich Weintrinker.
Ja, kann ich verstehen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, also wenn du in Berlin das nächste Mal bist, dann sind wir ja quasi schon zum Abendessen vorverabredet und spätestens jetzt weiß ich auch, wo wir danach hingehen. Nämlich in meine bevorzugte Bar, um dann mal das eine oder andere Produkt aus dem Hause Diageo auszuprobieren. Und man merkt mein fehlendes Engagement bei der Aktie eben schon daran, dass ich mich bei der Aussprache schon schwer tue. Ich habe gesagt Diageo, aber man spricht es offensichtlich anders aus.
Es geht beides, ja.
Und genau, wie auch immer man es ausspricht, da kommen wir jetzt auch bei der nächsten Aktie sofort zu einem Thema Aussprache, ist ein ganz wichtiges Thema, ob es nun, also auch da gibt es immer phonetische Experten, die sich an bestimmten Sachen stören, ob es nun Nestlé heißt oder Nestlé, wir reden auf jeden Fall über dieses Schweizer Unternehmen, was von den Buchstaben her eine dieser Aussprachen ermöglicht und sind damit bei einem weiteren Sorgenkind im Grunde genommen auch auf dem Essen- und Trinkenbereich angekommen. Denn die Entwicklung von Nestlé in den letzten Jahren war eben auch nicht so wunderbar. Wobei man sie eben hier in dieser Darstellung im Moment gar nicht so gut sehen kann, weil wir ja zusätzlich auch noch dieses Aussetzen der europäischen Kursnotiz mit drin hatten. Aber insgesamt, Helmut, hat die Aktie schon deutlich bessere Zeiten gesehen.
Also das muss man sagen. Also wenn man mal bedenkt, dass diese Aktie mal eben, ich sag mal, glaube ich mal, in der Spitze bei 130 Franken, meine ich mal, fast lag. Und dann eben, ich sag mal, bis 70 Franken, knapp über 70 Franken jetzt sein Tief mal gefunden hatte. Da hätte man nie gedacht, dass eine Nestlé auch mal 40% von oben verlieren kann. Aber es ist eben ein Foodwert und wir haben ja eben schon gesagt, viele Foodwerte haben eben im Moment keine Konjunktur. Nestlé hat keine. Kraft Heinz hat keine, Diageo hat eben im Moment keine. Diese ganzen Food- und Nahrungsmittelkonzerne tun sich mit ganz wenigen Ausnahmen sehr schwer. Eine PepsiCo steckt in der Konsolidierung drin. Und eben auch, ich sag mal, die weltweite Nummer 1, die Nestlé, steckt eben, ich sag mal, da drin. Also es ist einmal ein Branchentrend bei Nestlé. Kommen sicherlich auch noch hausgemachte Managementfehler dazu. Deswegen musste ja auch dann der CEO abdanken. Ja, also da hat es eben, ich sag mal, einige Fehleinkäufe, also einige Fehlakquisitionen gegeben, Unternehmen, ja, die man dann ins Portfolio genommen hat. Und jetzt muss man das Ganze eben wieder bereinigen. Und ich glaube eben, dass das Nestlé eben auch langfristig wieder gelingen wird. Kursmäßig ist dieses Unternehmen jetzt nicht so ein erfreuliches Papier. Dafür ist eben, sage ich mal, die Dividende eben stabil geblieben die letzten Jahre und ich sag mal jetzt von 22, 23, 24 eben, wenn auch nur jedes Jahr um 5 Rappen gestiegen und im nächsten Jahr oder jetzt für 2025 wird sie wohl auch wieder um 5 Rappen steigen können und ab 2026 ist dann, wenn jetzt diese ganzen Ionen oder das Ausmerzen jetzt dieser Managementfehler hoffentlich dann erfolgreich ist, bei den Dividenden vielleicht auch mal wieder Sprünge von 10 Rappen. Also dann möglich vielleicht dann also praktisch jetzt in 2025 auf 3 Franken 10 und vielleicht 2026 dann vielleicht schon gleich auf 3,20 oder 3,25. Muss man dann sehen. Aber ich mache mir da sehr wenige Sorgen, dass das Unternehmen wieder in die Spur kommt.
Ja, man sieht auf jeden Fall hier sehr, sehr schön, dass diese ganzen Portfolio-Umbauten und so weiter sich seit 2012 ganz offensichtlich ereignen. Denn seit 2012 ist der Umsatz quasi so plus minus 5 Milliarden Schweizer Franken auf dem gleichen Niveau. Wir liegen im Moment so bei 91 Milliarden Schweizer Franken. Es soll bis 2027, sollen es 95 Milliarden werden. Und in dem Zuge soll dann auch nach Analystenschätzung der Gewinn pro Aktie auf eine 5 Schweizer Franken gehen. Das wäre bezogen auf das, was wir im Moment an Kurs sehen, ein Kursgewinnverhältnis von in etwa 15. Und da fängt es dann eben in der Tat interessant zu werden, weil wenn man hier die Historie mal durchschaut, beim Kursgewinnverhältnis ist eine 15 eben so ein Wert, der einigermaßen selten erreicht wird. Wir waren lange Jahre deutlich höhere Werte, deutlich jenseits der 20 auch gewöhnt beim KGV, wobei man auch da mal durchaus ein Fragezeichen ranmachen kann, ob denn das so gerechtfertigt ist. Aber eine Multiple Expansion wieder in Richtung 20, die erscheint mir da schon vorstellbar. Ich werde jetzt demnächst mal dafür sorgen, dass die Nestlé-Aktien, die noch bei unserem Altsponsor im Depot liegen, weil ja damals der Transfer auch gar nicht hier herüber möglich war zu Scalable, bewerkstelligt wird, dass ich die Aktie hier auch wieder dann im Bestand anzeigen kann und hier dann eben auch regelmäßig darüber rede. Aber das ist eben eine Position, da kann man dann schon sehen, dass das ein oder andere an Fantasien eigentlich da ist. Und eigentlich gibt es ja auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was könnte eigentlich noch fantasieauslösend sein? Da wäre zum Beispiel das Thema einer eventuellen Auslösung von einer Sparte, die sehr, sehr erfolgreich ist bei Nestlé, nämlich die Nescafé-Sparte. Und wer sagt denn da eigentlich, dass man nicht mal sagt, nach dem Motto, für unsere Aktionäre, machen wir es jetzt mal so, dass wir die Nescafé als separate Unit und dann auch mit einer anderen Wachstumsstärke, zu einer anderen Bewertung an die Börse bringen, separat notieren lassen und vielleicht mal 20% da verkaufen und mal gucken, wie sich dieses Unternehmen in einer Selbstständigkeit entwickelt, ist ja eine Strategie, die an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit bei anderen Unternehmungen ganz gut funktioniert hat.
Also das ist ja auch sicherlich eine Überlegung, dass man bei Nestle gegebenenfalls durchs Portfolio geht und guckt, ist da eben etwas, was wir wegbekommen. Hintergrund ist natürlich auch im Ende, was für Nestle, glaube ich, sehr wichtig ist, weil eins muss man natürlich sagen, vom Cashflow ist es im Moment etwas schwierig. Die Dividende wird also da nicht ganz verdient. Allerdings muss man ja sagen, hat es unter dem CEO natürlich auch relativ hohe Share-Buybacks gegeben. Ja, und ich glaube, du kannst ja jetzt im Prinzip eine bessere Cash-Entwicklung bekommen, indem du eben Assets verkaufst. Aber du kannst natürlich eben im Endeffekt auch deinen Cashflow dann eben etwas besser aussehen lassen, wenn du eben, sage ich mal, die Aktienrückkäufe eben dann, ich sag mal, reduzierst oder aussetzt.
Für diejenigen, die es gerade nicht, sorry Helmut, für diejenigen, die es gerade nicht vor sich haben, auch in der Grafik, die Aktienanzahl hat sich in den letzten 10, 12 Jahren um etwa 20% ermäßigt. Von knapp 3,2 Milliarden Aktien dürften es gewesen sein. Ist jetzt runtergegangen auf 2,57. Da sind wir im Moment.
Ja, und wenn man jetzt mal sieht, ich habe jetzt mal hier mal so ein paar Zahlen. Also und wie gesagt, die Aktienrückkäufe sind ja schon rückläufig bei Nestle. Sie haben sich eben, ich sag mal, von 22 bis 24 eben schon mehr als halbiert. Von 10,6 Milliarden, die man in 22 noch Aktien zurückgekauft hat, sind wir jetzt bei irgendwie knapp 5 Milliarden. So, und ich habe hier mal so Zahlen von der UBS, also und unter der Voraussetzung, dass man möglicherweise jetzt in 2025 die Aktienrückkäufe eben, ich sag mal ganz aussetzt für ein Jahr, dann wäre eben der Cashflow, also wieder das, was dann wirklich ganz unten übrig bleibt, positiv und würde eben sich dann auch ab 2026 deutlich beschleunigen. Also ich glaube, man wird da sicherlich eine Priorität setzen, weil ich glaube, das Nestle-Management wird alles dafür tun, die Dividende eben zu halten, beziehungsweise sogar in den nächsten Jahren weiter zu steigern. Weil das wäre etwas, das wäre jetzt sicherlich fatal, wenn jetzt eben dieses Unternehmen anfangen würde, tatsächlich an der Dividende nach unten zu schrauben. Also ich glaube es nicht.
Ja. Nee, das kann ich mir in der Tat auch nicht vorstellen. Und die Bewertung ist im Moment eben einfach so, dass wenn man mit einer gewissen Zuversicht auch an das Portfolio von einer Nestle rangeht, einfach sagen kann, das ist jetzt eine schöne Möglichkeit, einfach mal eine Position auch aufzubauen. Man hat sich von den Bewertungshöchstständen verabschiedet. Wir hatten dann eben aus einer starken oder einer langen Zeit der Multiple Expansion sind wir in eine Phase gekommen der Multiple Degression. Ob es eine Depression war, werden wir immer erst im Nachhinein beurteilen können. Natürlich kann es auch noch sein, dass es da nochmal weiter nach unten geht, weil sich Vorlieben von Investoren ändern. Das werden wir dann sehen. Aber für dich, Helmut, geht es ja vor allen Dingen auch immer darum, ein in den Branchen vernünftig diversifiziertes, mit einzelnen Unternehmen bestücktes Portfolio zu haben. Dein Depot, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, besteht so aus rund 100 Aktien, die du dann entsprechend auch nach einer Branchenallokation verteilst und wo du dann solche Phasen auch dazu nutzt, an der einen oder anderen Stimme aufzubauen.
Ich nutze, um wie bei Nestle jetzt geschehen, natürlich dann auf solchen Kursniveaus, ich sag mal so zwischen jetzt knapp über 70 und bis knapp über 80, natürlich diese Aktie auch aufzustocken. Ich muss bedenken, ich bin bei Nestle eben relativ lange auch schon dabei, im nächsten Jahr genau 30 Jahre. Und für meine ersten Nestle-Aktien, glaube ich, habe ich damals 12 oder 13 Franken bezahlt. Also wir notieren ja jetzt im Moment so aktuell bei knapp über 70. Also da sieht man langfristig eigentlich, wenn man bedenkt, das ist eben eine Vervielfachung des Kapitals. Dazu kommen dann natürlich noch die ganzen Dividenden aus den letzten 29 Jahren, die dann ja eben auch eben gestiegen sind. Und nur mal by the way, damit man mal sieht, wie diese Bewertung mittlerweile attraktiv ist. Als ich 1996 die Nestle-Aktie gekauft habe, hat man gesagt, wow, so billig hat es die Aktie seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben. Die Dividendenrendite ist jetzt auf unter 2%, also praktisch, also oder ist jetzt auf dem Weg, sage ich mal, Richtung 2%. Ja, wir nähern uns bei 1,8 jetzt praktisch den 2%. Also ich habe damals, und das war galt für, weil Nestle hatte immer so Dividenden-Yields, sage ich mal. In der Schweiz sind ja die Zinsen extrem niedrig, schon seit Jahrzehnten. Ja. Und wenn man da Dividendenrenditen, ich sag mal, von 1,4, 1,5%, 1,6% hatte, dann war das ein gutes Schweizer Investment. Und plötzlich hieß es, Nestle auf dem Weg, also Richtung 2, Dividend Yield 1,8%. Ja? So, und wenn ich heute mal sehe, die Aktie notiert jetzt eben bei knapp über 70 Euro, zahlt eben 3 Franken 0,5 Rappen und nächstes Jahr 3 Franken und 10 Rappen, ja, dann unterhalten wir uns ja hier über Dividend Yields praktisch von um die 4%. Ja, als ich damals eingestiegen bin bei Nestle und sagte, Mensch, ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, da bewegt sich das Dividend Yield langsam Richtung 2%. Ja, das teilt schon, wie Warren Buffett das auch immer so sehr schön sagte, gute Unternehmen haben eben oft ihren Preis. Also ich glaube, das könnte zu riskant werden, bei einer Nestle zu sagen, wie wir das vielleicht mal bei einer VW oder BMW dann sehen, da warten wir mal auf ein KGV von 10 vielleicht ab.
Ja, was ja bedeuten würde bei einer VW, dass es sich fast schon wieder verdoppeln müsste. Um da wieder hinzukommen. Aber genau das ist es. Also überlegt euch einfach, wie seid ihr in dem Sektor auch aufgestellt und wollt ihr vielleicht einfach mal auch ein Unternehmen haben, was A, eine gewisse Größe, B, eine gewisse Experience und C, eben auch eine Phase hinter sich hat, die man alles andere als in der letzten Zeit gut gelaufen bezeichnen kann, dann ist eine Nestlé möglicherweise auch was für euch in diesem Bestand.
An dieser Stelle verlassen wir, Helmut, und da danke für die Ausführung, unseren Block 1. Wir nutzen jetzt noch so ein bisschen Zeit, haben wir noch, wo wir mal auch über das sprechen wollen, was in den Zeiten wie diesen jetzt eigentlich noch so alles los ist und was Investieren eben auch beeinflusst. Und du bist jemand, der lange Zeit in und aus Asien heraus auch gearbeitet hat und da gewirkt hat. Du hast viel von dem Aufstieg von Asien, ja, im Grunde genommen durch persönliches dort Arbeiten, durch Termine, durch Reisen miterlebt. Und jetzt sind wir mittlerweile in einer Situation angekommen in 2025, wo folgende Situation herrscht. Und das sind so ein paar Unruheherde, wo es sich dann schon mal lohnt, ein Frühstücksbrettchen einzublenden, was Christian irgendwann mal erstellt hat. Dass es nämlich bei Aktienanlagen auch immer darum geht, zu realisieren, dass Rückschläge, dass Krisen dazugehören oder wie ich dann irgendwann mal aus einer Formulierung aus einer anderen Branche kommend, nämlich der des Einzelhandels gesagt habe, Krise ist ohnehin immer. Es ist immer irgendwie Krise. Das zeigt das Frühstücksbrettchen von Christian. Und wir sind jetzt mal so bei der weltökonomischen Lage. Wo? Krieg zurückgekehrt ist. Russland bekriegt die Ukraine. Israel wird angegriffen und greift an. Taiwan sieht sich von China bedroht. Europa ist quasi demilitarisiert und abhängig von der US-Rüstungsindustrie und einer NATO unter US-Führerschaft, die gleichzeitig von dem New Sheridan Town mit einer neuartigen Art der Außenpolitik von erratischer Zoll-, Verschuldungs- und auch Innenpolitik getragen wird, die sich im Wesentlichen durch eine Sache auszeichnet, dass Reiche noch weniger Steuern zahlen, als es in den USA ohnehin schon üblich ist. Das Gleiche geht einher mit einer Stärke, die China auf einmal zeigt und die deutlich daran wird, dass man Maßnahmen aus Washington entweder ignoriert oder mit einem massiven Gegenhalten bei den Zollambitionen beispielsweise auch kommentiert und damit den USA auch klar macht, die Freunde der Sonne, wo ihr uns so unter Druck setzen konntet, die Zeiten sind vorbei. Hinzu kommt, dass im ehemals reichsten Land der Welt, Argentinien, ein relativ einzigartiges volkswirtschaftliches Experiment aus der Kategorie, der Markt regelt, das läuft. Und wenn wir in Deutschland dann auch noch was dazu beitragen wollen, und da kommen wir auch zu einem Punkt, wo Diageo seine Absätze leicht steigern könnte. Denn wenn der jungen Generation klar wird, welche Schieflage wir in der Renten- und Pensionsbelastungsebene haben und in den nächsten 10 Jahren haben wir, spätestens dann fangen sie an, zu Diageo-Produkten zu greifen. Wir haben hier in Deutschland eine Situation, wo die Regierungen, mehrere seit den letzten 25 Jahren, sich weigern, der größten finanziellen Bedrohung, die mit mehr als 100 Milliarden Euro im Haushalt schon ihren Platz gefunden hat, der größten finanziellen Bedrohung gegenüber die Augen zu öffnen. Und das hat nichts irgendwie mit Migration zu tun. Das hat, also ohne Migration würde es dann noch schwieriger werden. Es hat nur was damit zu tun, dass man den Generationenvertrag nicht so hinstellt, wie er sein müsste, dadurch, dass sich Lebensarbeitszeiten verlängern. So, Helmut, das sind alles so die Lagen, in denen wir uns bewegen. Über welche wollen wir zum Abschluss noch mal ein bisschen reden?
Ich würde sagen, beleuchten wir mal alle drei, also die Probleme, die jetzt Deutschland vor der Schuh druckt, eben Reformen, aber dann vielleicht auch so ein bisschen das geopolitische USA-China. Also wenn ich mir jetzt mal Deutschland angucke, dann muss ich da sagen, wir sind noch nicht ganz wach, aber wir werden wach. Ich bin da sehr optimistisch. Deutschland hatte schon oft kritische Situationen, wo es die Wende schaffen musste. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal eine Politik, die uns allen vermittelt, dass die Hütte brennt. Und zwar betrifft uns das alle. Es betrifft Jung, es betrifft die Leute in Mitte des Lebens und es betrifft die Alten. Es betrifft die Armen und die Reichen. Im Moment haben wir so politische Strömungen, dass man, ich sag mal, weil eben zum Beispiel Rentner eine sehr starke Wählergruppe sind, dass man sagt, die Lasten der Rente versuchen wir bei den weniger Wählern, den Jungen abzuladen. Oder wir erleben die Diskussion, wie jetzt vom Finanzminister, der jetzt sagt, obwohl es ja im Koalitionsvertrag so nicht drin steht, keine Steuererhöhungen, aber da sind doch mal wieder diese Gutverdiener oder die Reichen, bei denen Steuererhöhungen. So, ich habe ja sehr viel in meinem Leben mit reichen Menschen zu tun gehabt. Und ich weiß aus vielen, vielen Gesprächen, dass auch reiche Menschen bereit sind, ihren Obolus zu geben, aber nicht als einzige. Das heißt, die sagen, wenn mir mein Spitzensteuersatz erhöht wird oder ich später vielleicht eine etwas höhere Erbschaftssteuerlast hat, wo ist der Ausgleich für Leute, die jetzt in der Mitte sind? So, und ich will das einfach mal so skizzieren. Ja, ich meine, wir diskutieren irgendwie seit ein paar Wochen über die Abschaffung eines Feiertages. Und der Aufschrei ist groß, das geht doch nicht. Obwohl wir ja schon im internationalen Vergleich mit die meisten Feiertage haben. Wir haben in Deutschland einen gesetzlichen Urlaubsanspruch von 6 Wochen. Ich habe 17 Jahre in der Schweiz gearbeitet mit einem Urlaubsanspruch von 5 Wochen. Und ich muss sagen, ich habe nichts vermisst. Und ganz im Gegenteil, gucken wir uns mal die Schweizer an. Die sind sehr pragmatisch. Die hatten vor 1,5 Jahren eine Abstimmung darüber, wollen wir nicht wie die Deutschen auch 6 Wochen Urlaub einführen bei uns? Und das hat die Schweizer arbeitende Bevölkerung absolut abgelehnt, weil sie gesagt hat, dann sind wir weniger produktiv, dann ist weniger Produktivität, ja. So, ich sag mal, ich bin der festen Überzeugung, derjenige mit einem sehr hohen Einkommen, der würde sagen, ich akzeptiere einen vielleicht 3 oder 4% höheren Spitzeneinkommensteuersatz, wenn der Arbeitnehmer vielleicht auf, wenn es nicht eine Woche ist, in Zukunft vielleicht auf 3 Tage Urlaub verzichtet. Also wir reduzieren, wir gehen nicht gleich auf das Niveau, mit dem die Schweiz sehr, sehr, sehr gut leben kann, 25 Tage, sondern 27 Tage. Ja, so, das heißt, wir müssen beweglicher werden und das gilt für alle. Ja, wir müssen darüber reden. Ich meine, ich bin jetzt Generation der Rentner. So eine Rente mit 63 ohne Abschläge können wir uns im Moment nicht leisten. Ja, das heißt, jeder kann eben mit 63 in Rente gehen, aber dann muss er eben die Abschläge akzeptieren. Könnte ja trotzdem funktionieren, wenn er vielleicht vorher genügend Kapital gebildet hat und diese Rentenlücke dann schließen kann. Ja, so. Also ich glaube, in Deutschland muss die Erkenntnis wachsen, dass nicht die Politiker das Problem sind. Weil wir haben es ja gesehen, es lief unter der Ampelregierung, die SPD geführt ist nicht so gut und es läuft jetzt unter der CDU geführten Regierung ebenso harzig weiter. Es liegt im Endeffekt, glaube ich, in unser aller Köpfen, dass wir, nur wir und nicht die Politik, in der Lage sind, unser Land auch wieder nach vorne zu bringen, indem jeder da vielleicht auch bereit ist, ein bisschen was herzugeben. Der eine vielleicht den einen oder anderen Urlaubstag, der Rentner. Ich meine, früher ist man mit 65 in Rente gegangen und dann war man mit 68 tot. Heute geht man, ich sag mal, mit 55 in Rente und meldet sich mit 70 zum Aktivsport an. Ja, also ich rede ja jetzt nicht hier von Jobs, die es gibt in der Pflege oder als Dachdecker, dass man dann auch mit 70 auf dem Dach rumlaufen muss. Ja, aber es gibt genügend Bürojobs und es gibt Millionen andere Jobs, die könnte man heute auch, sage ich mal, bis 68 oder 69 machen. Weil wir leben danach ja noch, ich sag mal, locker bis 80 oder 85. Das heißt, wir werden immer älter und wir können es uns schlichtweg nicht leisten, dass wir eben am Anfang immer längere Ausbildungszeiten und am Ende immer längere Rentenzeiten haben. Das kann so ein Staat einfach nicht finanzieren. Ja, so. Und ich glaube, wir müssten eben einfach die Erkenntnis finden, dass wir viele Stellschrauben haben, dass wir an vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen müssen und dass jeder in diesem Land irgendwie seinen Obolus gibt. Ja, und ich gehöre ja jetzt nun zu denjenigen, die eben, ich sag mal, die sogenannten Besserverdiener wäre. Ich bin gegen Steuererhöhungen, aber nur solange eben ein Finanzminister meint, dass ich der Einzige bin, der sie zahlen muss oder mit mir die Gruppe derjenigen, die jetzt vielleicht einfach das Glück haben, eben gut verdienen zu dürfen. Ja, in dem Moment, wo man sagt, lass uns das vernünftig organisieren, ja, weil jetzt mal ganz ehrlich gesagt, nur dass jetzt ein paar Superreiche mehr Steuern zahlen, wird es nicht wuppen, ja, weil wenn die das nämlich alleine sind, dann werden sich ein paar dieser Superreiche sowieso ganz absetzen. Die zahlen dann hier gar nichts mehr. Und die wenigen, die dann mehr zahlen, das macht den Kohl nicht fett. Ja? Also ich glaube, es muss eine gesunde Mischung sein. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dieses Land wieder nach oben ziehen. Ausländische Investoren schätzen uns Deutsche so vernünftig ein. Deswegen investieren sie so. Deswegen, ich sag mal, läuft trotz aller Probleme, dass wir jetzt 3 Jahre lang kein Wachstum in der Bundesrepublik haben, steht der DAX nah oder steht er am All-Time-High. Also ausländische Investoren. Und die Börse, sagt man ja immer, ist so ein feiner Seismograph für zukünftige Entwicklungen. Wenn es nach der deutschen Börse geht, geht es uns Deutschen in 3-4 Jahren deutlich besser.
Wir werden aber halt nicht umhin kommen, und da gehört dann eben auch sowohl die Politik dazu, die in meinen Augen in weiten Teilen da eben unehrlich ist, beziehungsweise wenn man sich die Sozialdemokratie einfach mal anschaut, einer kollektiven Realitätsverweigerung ausgesetzt ist, und zwar seit Jahren, denn die Zahlen sind die sind ja nicht sozialdemokratisch, die sind nicht christdemokratisch, die sind nicht freidemokratisch, die sind nicht grün. Die Zahlen sind einfach da. Die Zahlen sind logisch und Bevölkerungsentwicklungen sind nicht so dynamisch wie eine Börse. Die sind nicht mal so. Eine Fertilitätsrate, also die Reproduktionsrate einer Frau, die immer elementar dafür ist, gemeinsam mit dem Mann natürlich, oder mit ihrem Partner, dass da Nachwuchs überhaupt besteht, die ist eben auf einem sehr, sehr niedrigen Stand oder auf dem niedrigsten Stand, den es in Deutschland meines Wissens jemals gab, ist auch nach der Corona-Zeit nochmal deutlich gesunken. Und man kommt nicht umhin, sowohl als Politiker mit einer extrem deutlichen Sprache diese komplette Schieflage im Generationenvertrag zu verdeutlichen. Und zweitens, man kommt nicht als Bevölkerung umhin zu realisieren, dass die Leistungen, so wie sie im Moment versprochen werden, auf keinen Fall dauerhaft zu leisten sein werden. Denn irgendwann wird es für die junge Generation, der hier Dinge aufgebürdet sind, die schlicht und ergreifend unmenschlich und ungerecht sind, irgendwann wird es denen zu viel werden. Und dann gehen die auf die Barrikade und dann haben wir einen viel härteren Krampf.
Was ich dann älteren Leuten auch sage, ja, die dann sagen, meine Rente geht eben mir über alles, ich habe 45 Jahre gearbeitet, jetzt sollen die Jungen mal arbeiten. Ich sage Rentnern heute immer, wenn wir die Jungen jetzt überlasten, dann kannst du eines Tages deine Rente vergessen. Denn wenn eben, ich sag mal, 400.000 junge Menschen sich entscheiden, eben vielleicht in der Schweiz, in England oder sonst wo zu arbeiten, ja, dann zahlen sie hier eben das System keine Beiträge mehr. Und dann siehst du mit deiner Rente eben alt aus. Also ich will damit ja eigentlich, wie ich vorhin sagte, wir sitzen alle in einem Boot. Das heißt Bundesrepublik Deutschland. Und wir alle haben es gemeinsam in der Hand, dieses Boot eben, ich sag mal, mit der Flut nach oben zu bringen. Oder ich sag mal, mit diesem Boot, ich sag mal, dann abzusaufen im schlimmsten Falle. Und wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da Lösungen finden. Aber da braucht es eben den Mut der Politik, uns diese Realitäten einzuschütten. Ja, wir brauchen die Jungen, wir brauchen die Alten, wir brauchen die Reichen, wir brauchen die weniger Reichen. Ja, und wir müssen eben hier diese Lasten so verteilen, dass jeder eben sich da gemäß seiner Fähigkeiten irgendwie dann auch einbringt und dran beteiligt. Ja, und vielleicht bei dem, und das ist ja der eine Punkt, wenn wir dann über diese Sozialsysteme gehen, dass wir dann auch vielleicht, und das ist das, was der Staat dann dazu geben kann, über diese Effizienz der Sozialsysteme. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber neben dem Rentensystem haben wir ja auch das Gesundheitswesen. Ja. Und ich sag mal, wenn ich sehe, was da im Gesundheitswesen, also wirklich bei den Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern landet und was eben von den Beiträgen der Beitragszahler in irgendwelchen Verwaltungstöpfen und sonst wo landet, ja, also ich sag mal, jede gemeinnützige Stiftung, die eben, ich sag mal, einen Stempel auch dafür bekommt, dass sie eben effizient arbeitet. Ja, ich meine, eine Stiftung, die 1 Euro Stiftungsgelder einnimmt und 80 Cent davon an Verwaltungskosten hat, ist eine grottenschlechte Stiftung. Ja, eine Stiftung, die eben, sage ich mal, 1 Euro Spenden bekommt und ich sag mal, davon 80, 85 Cent eben praktisch dem Stiftungszweck zukommen kann und wo man dann 15% Verwaltungskosten hat, das ist eine gute Stiftung. Wenn ich jetzt mal sehe, wie da das Verhältnis jetzt bei den Krankenkassen oder so ist, da kann man sicherlich auch innerhalb des Systems noch ganz gut Gelder einsparen.
Ja, und ich komme nicht umhin, auch den jetzigen Rentnern ganz kurz da den Spiegel vorzuhalten, wenn sie von den Jüngeren mehr fordern, denn die Jüngeren haben jetzt eine Sozialabgabenbelastung im Bereich von 40%. Und viele Rentner, die auch schon 10 Jahre lang in der Rente sind, die sind eben noch Beitragssätze und Beitragsbelastungen gewohnt von insgesamt 25%, teilweise auch noch niedriger. Und mit anderen Worten, die Jungen arbeiten ohnehin schon, die zahlen auch viel mehr. Man könnte ketzerisch sagen, wenn die Differenz von den 25 zu den 40% damals von der jetzigen Rentengeneration vielleicht schon in eine private Vorsorge gesteckt worden wäre, dann hätten wir diese Schieflage gar nicht. Aber wir müssen als bundesrepublikanische Gesellschaft, und das ist ja der Bereich, den wir zumindest einigermaßen, wir müssen an dieses Thema ran. Es kann nicht sein, dass dieser Rentenzuschuss weiter steigt. Im Gegenteil, der muss gedreht werden und der muss auf null zurückgedreht werden. Und alles andere, damit macht man sie. Man muss einen Generationenvertrag, von dem ich ganz grundsätzlich eine ganze Menge halte, aber man muss ihn so ausrichten, dass er mit der Lebensrealität, und dazu gehören eben verlängerte Lebenszeiten und damit auch irgendwann verlängerte Lebensarbeitszeiten, in einem gewissen Gleichlauf ist. Und ansonsten fährt das Ding vor die Wand.
Man muss man halt versuchen, Konsensus. Und ich sag mal, das Schöne ist ja, wenn alle den Ernst der Lage spüren, dann steigt ja auch die Bereitschaft zu solchen Kompromissen. Solange der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist, sagt man ja klar, wir brauchen Reformen, aber lass doch erstmal den oder den zahlen. Im Moment sind wir noch an dem Punkt, alle wissen, dass wir da was machen müssen, aber es kann der zahlen, es kann der links von mir zahlen, es kann der rechts von mir zahlen, es kann der über mir zahlen. Es müssen eben alle irgendwo bereit sein, ihren Obolus zu bringen. So, wenn man das mal sieht, also ich bin da, was Deutschland angeht, da relativ optimistisch, aber gut, als Anleger musst du ja optimistisch sein. Als Pessimist würde ich mal sagen, hast du an der Börse nichts verloren.
Da bleibst du nicht.
Ich bin auch sehr optimistisch, was Amerika angeht, obwohl das ja unser anderes großes Sorgenkind ist, ja, also hingehend, dass jetzt Leute eben sagen, meine Güte, da ist jetzt eine Administration, die hebelt jetzt möglicherweise die Demokratie aus den Angeln, das wird jetzt ein autokratischer Staat. Ich meine, Amerika feiert nächstes Jahr seinen 250. Geburtstag und ich sag mal, ich mache mir um den Zustand der amerikanischen Demokratie nicht allzu große Sorgen, ja, so, aber nichtsdestotrotz, was wir da jetzt erleben in Amerika, ist irgendwie einen Wertekanon, mit dem wir als Börsianer nach dem Zweiten Weltkrieg ja sehr gut gelebt haben, ja, nämlich eben Demokratie, Marktwirtschaft. Ich meine, Amerika ist nach dem Zweiten Weltkrieg nur deswegen auch so erfolgreich und so groß zur Nummer 1 geworden, unangefochten, weil Amerika es nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem verstanden hat, seine damals beiden größten Todfeinde, nämlich Japan und Deutschland, zu seinen engsten Alliierten zu machen. Und Deutschland und Japan haben davon dann auch profitiert, denn ich sag mal, 40, 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren Japan und Deutschland die Weltwirtschaftsnationen Nummer 2 und Nummer 3, Amerika weitführend. So, Amerika profitiert davon, dass es Alliierte hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, mit denen eng zusammengearbeitet hat und die Alliierten auch. Und wenn man bedenkt, dass gerade diese beiden Alliierten, Deutschland und Japan, bis 1945 die größten Todfeinde der Amerikaner waren, muss man sagen, ist doch fantastisch, was wir da eben erreicht haben. Und das war die Grundlage und das Fundament, dass unsere Börsen so gut liefen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch keine Börsen in Osteuropa, weil die haben sich erstmal für ein anderes System entschieden. Und da gab es keine Börsen. Es gab auch keine Börse in China. Ja? Also für Anleger war es nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen die Börsen in Europa und die Börse in Amerika. Und das ist doch hervorragend gelaufen. So, jetzt haben wir im Moment jemanden, der in Amerika am Ruder ist, der sagt irgendwie, dieses Wertesystem sagt ihm nicht mehr zu und versucht, das jetzt umzukrempeln. Ja? wir werden da unsere Wege. Ich hatte ja mal im Januar gesagt, als Amerika den Präsidenten zwar schon gewählt hatte, aber er noch nicht im Amt ist, im Zweifelsfalle, wenn er sich eben mit allen Freund und Feind anlegt. Und das ist ja, Trump legt sich ja nicht nur mit Freund und Feind an. Er definiert ja auch jeden Tag neu, wer jetzt heute mal sein, also wer heute sein Freund ist, kann morgen sein Feind sein und umgekehrt. Ja, also das heißt, das ist ja eine sehr sprunghafte Politik, in der eben Unternehmen eigentlich auch sehr schwer jetzt Investitionen planen können. Ja, aber Unternehmen müssen beweglich sein, flexibel sein. Und ich hatte ja gesagt, okay, es gibt ja eben etwas Globalisierung ohne die USA. Wenn die USA repräsentieren zwar börsentechnisch immer noch mit das absolut größte Gewicht, aber jetzt von der reinen Wirtschaftskraft, das, was wir eben produzieren, sind sie ja mittlerweile überschaubar groß. Ja, also gar nicht so. Also die Finanzwirtschaft, die ist eben so sehr stark dominierend. Realwirtschaftlich ist Amerika einer von vielen. Ja, und es gibt Märkte, die da teilweise schon größer sind. In Asien die Märkte wachsen. Selbst, ich sag mal, die EU ist ja, ich sag mal, da eben den Amerikanern auch absolut ebenbürtig. Und wenn Amerika eben da nicht mehr mitspielen will, habe ich mal gesagt, gibt es so etwas wie Globalisierung ohne Amerika. Ja? Wie es kommt, was kommt, das müssen wir eben als Investoren täglich beobachten. Ja, aber ich sag mal, ich bin da jetzt nicht einer, der sagt, Amerika wird da jetzt aus den Angeln gehoben. Ja? Die Wirtschaft wird sich eben an die Gegebenheiten anpassen, die Unternehmen werden sich anpassen und sie werden eben versuchen, ihr Geschäft zu machen. Und den einen wird es gut gelingen, den anderen wird es vielleicht nicht so gut gelingen, ja. Und das Wichtigste für Unternehmen ist eigentlich eben Planungssicherheit für Investitionen. Und da sieht es eben gerade in Amerika im Moment nicht so optimal aus, weil die Planungssicherheit von Investitionen eben dort, ich sag mal, zunehmend faktisch erscheint, ja. So. Aber wie gesagt, die Amerikaner sind pragmatisch, die wählen eben sehr stark mit der Brieftasche. Und wir haben jetzt Midterms nächstes Jahr. Im Moment haben viele im Kongress Angst vor dem Präsidenten und seiner Administration. Es wird demnächst der Tag kommen, da haben die Senatoren und die Kongressabgeordneten eben wieder mehr Angst vor ihrem Wähler. Und sagen eben, ich muss mehr auf meinen Wähler hören. Und ich sage mal, auch ein gutes Beispiel aus der Geschichte. Wir hatten den Golfkrieg I, da war damals George Bush Senior der Präsident. Ja, er hatte diesen Golfkrieg gegen Saddam Hussein gewonnen. Man hat damals gesagt, müssen wir überhaupt eine Wahl organisieren in Amerika? George Bush Senior ist so unangefochten jetzt für eine Wiederwahl. Leider ist eben Amerika durch den Golfkrieg dann in eine leichte Rezession gerutscht, 1991, 92. Und wäre es das nicht gewesen, hätten wir nie einen Präsident Clinton bekommen. Ja? Also die Amerikaner wählen sowas von brutal mit der Brieftasche. Also Walmart hat ja Zahlen vorgelegt vor ein paar Tagen und hat gesagt, das kostet Geld. Wir werden unsere Preise erhöhen müssen. Das kostet eben den amerikanischen Steuerzahler Geld, also den Konsumenten. Und Walmart hat gesagt, das kostet uns Marge. Und damit kostet uns Aktionäre eben Geld. Und das sagen ja auch die Ökonomen von Goldman Sachs oder das sagen auch die Ökonomen von der Deutschen Bank. Ein Großteil der Kosten dieser Zölle trägt der amerikanische Konsument und der amerikanische, beziehungsweise wenn wir Deutschen eben amerikanische Aktien halten, wir Aktionäre, weil es eben die Unternehmen belasten wird. Und das könnte eben die Wirtschaft herunterfahren, herunterbremsen. Und dann, sage ich mal, ist die Demokratie in Amerika nächstes Jahr meiner Meinung nach stark genug, um dann eben zu erkennen, dass dieser Weg, der jetzt da gefahren wird, vielleicht nicht der beste ist. Und dann ändert man das.
Und mit diesen Worten beenden wir im Grunde genommen nur einen Teil dessen, was wir an geopolitischem Ungemach im Moment eben auch haben und wo wir natürlich mit auch da wieder das Brettchen in das Bewusstsein holend sagen wollen, die Möglichkeit, dass sich irgendwelche Sachen auch zu Schieflagen entwickeln, die ist da, die ist im Übrigen immer da. Aber es war eben trotzdem historisch immer ein Fehler, der Börse dauerhaft fernzubleiben.
Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den du machen kannst.
Genau. Wir werden möglicherweise auch irgendwann mal in eine Situation kommen, wo das, was bestimmte Leute seit über 20 Jahren beschreien, Realität wird, nämlich eine Weltwirtschaftskrise. Auch das kann theoretisch passieren, aber wir können sie eben dummerweise nicht prognostizieren. Und auch dafür haben wir im Grunde genommen auch bei Echtgeld TV im Sinne von Absicherungsstrategien Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich dem stellen und dem dann auch entziehen kann. Wichtig ist aus meiner Sicht eben immer genau solche Szenarien und solche Risiken zu kennen, sich ab und zu mal ihrer gewahr zu werden und dann auch bei einer Party, und die Börse wird ja oft als Party dann beschrieben, bei einer solchen Party dabei zu bleiben. Dafür ist eine Sache natürlich elementar, nämlich Gesundheit. Dafür ist eine zweite Sache relativ elementar, nämlich dass ihr einen Broterwerb einfach habt und damit dann eben auch einhergehend der ganz dringende Rat: kümmert euch vor allen Dingen darum, dass ihr gesund bleibt, dass ihr den Job, den ihr hoffentlich auch gerne macht, möglichst lange und möglichst auch mit eurer Zufriedenheit dann ausüben könnt und euch da weiterbilden könnt und in dem Bereich optimieren könnt, damit ihr auch Geld und eben auch immer mehr Geld zur Seite legen könnt, damit ihr eben für euer Alter und für euren Lebensabend oder auch für euren Lebensherbst schon entsprechend eine Vorsorgeposition habt. Dafür wünschen wir euch alles Gute. Ich sage nochmal, wenn es Wünsche gibt, dass die United Health, die Softbank oder eben die von Helmut gerade angesprochene Walmart hier mal intensiver besprochen wird, schreibt es in die Kommentare. Ich sehe die Daumen nach oben und dann können wir so ein Thema nochmal nach vorne schieben. Wenn ihr euch nochmal die Vertiefung beispielsweise des China, des Asien-Themas, gerade auch auf Basis von Helmuts beruflichen Erfahrungen und einfach etwas längeren Erfahrungswerten von Boots on the Ground in Asien von ihm hören wollt, schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ab Ende September gerne nochmal vorbeikommt und wieder eine Fortsetzung machen. Und bis dahin haltet euch einfach an die zwei wesentlichen Echtgeld-TV-Ratschläge. Und damit auch danke nach Bonn zu Helmut. Bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt natürlich auch dabei bei Echtgeld und bei Waikiki 5800.